Was glauben die Hessen? HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, so etwas hat es noch nicht gegeben. Das Zentrum für kirchliche Sozialforschung der Katholischen Hochschule Freiburg hat die erste bundeslandbezogene Studie zum Thema Religion und Glauben durchgeführt im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Wir wissen jetzt, was die Hessen glauben. Und das ist teilweise doch recht überraschend. Auch für Sie, Lothar Bauer-Ochser aus der HR-Kirchenredaktion.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, überraschend ist es schon. Man hatte nicht gedacht zum Beispiel, dass die Kirchen so gut wegkommen eigentlich. Wenn man zurückdenkt, ziemlich genau heute vor 2 Jahren ist der große Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche bekannt geworden. Haben ja Hunderttausende dann die Kirche verlassen. Aber jetzt bei der Umfrage sagen wirklich 3/4 der Hessen, 76%, sagen, nein, ich finde es gut, dass es die Kirchen gibt und sie sollen auch da bleiben. Das ist schon überraschend.
Gut, also der vorherrschende Glaube in Hessen ist klar, ist wie im ganzen Land das Christentum. Dennoch ist auch eines der Ergebnisse, es ist ein bisschen so, Christentum ohne Christen. Was soll ich denn darunter verstehen?
Ja, ist eine merkwürdige Formulierung. Also das ist das eine, die Akzeptanz. Die Leute finden die Kirche gut. Aber dann hat man natürlich auch gefragt, wenn ihr euch selber als Kirchenmitglied bezeichnet, was heißt denn für euch Glauben? Und da gab es so Kriterien. Da war die Frage zum Beispiel, glaubt ihr daran, dass Gott sich wirklich auch persönlich um jeden Einzelnen kümmert? Das ist ja so eine christliche Grundwahrheit. Oder glaubt ihr daran, dass Jesus Christus der Mensch ist, der uns Gott vorgestellt hat? Und da war wirklich dann die überraschende Erkenntnis, dass das für viele in Hessen, aber auch eben für viele Kirchenmitglieder überhaupt nicht selbstverständlich ist oder dass sie sagen, nein, da kann ich nicht dran glauben.
Und da, also so ein bisschen kommt, ja, aber auch gleichzeitig nein immer in den Antworten. Ja, sich als Christ der christlichen Gemeinschaft zugehörig fühlen, aber diese Antworten dann wiederum verneinen. Aber dann ist ja die Frage, woraus ziehen denn dann die Hessen ihre Kraft und ihren Sinn fürs Leben?
Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis dieser Studie. Der allerhöchste Zustimmungswert überhaupt, 80% der Hessen haben dem Satz zugestimmt, das Leben hat nur einen Sinn, wenn man ihm selber diesen Sinn gibt. Und das ist eine interessante Zusammenstellung, dass man sagt, Kirche ja, aber sie soll mir nicht reinreden bei der Frage, was ist für mich wichtig im Leben? Was ist mein Sinn des Lebens? Das heißt, die Hessen drücken da eine ganz starke Autonomie aus. Sie wollen es selbst bestimmen. Ich muss selber meinem Leben einen Sinn geben. Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht.
Unterscheidet sich das denn von anderen Bundesländern, so wie die Hessen jetzt geantwortet haben? Ist das überraschend?
Also es gibt keine wirklich in dieser Art vergleichbare Studie in anderen Ländern. Was wir haben zum Vergleich und diese Studie, die wir jetzt auch angestellt haben, war auch daran angelehnt, ist zum Beispiel der Religionsmonitor, den die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Und da kann man sagen, da ist dieser Wert etwas höher, aber die Tendenz ist schon immer da, dass die Leute sagen, doch, da ist eine hohe Selbstbestimmung, auch Selbstverantwortung in der Frage nach Sinn und auch religiöser Gestaltung.
Aber wenn Glauben zum Alltag gehört, wie wird er denn praktiziert? Also wir haben ja Rituale, in denen wir Kirchen, Moscheen, Synagogen eben auch nutzen, denn das ist ja eine Umfrage gewesen für alle Religionen in Hessen. Wann und wie wird er denn dann ganz praktisch umgesetzt?
Ja, also das eine ist tatsächlich Distanz zu Institutionen. Also zum Beispiel sagen viele, es ist gut, dass die Kirchen gibt, aber ich gehe nicht hin. Also die meisten Hessen gehen nie oder selten zum Beispiel in die Kirche. Aber die Hessen sind insgesamt fromm. Sie sind, wenn wir da wieder den Bundesdeutschen vergleichen, etwas frömmer als die Westdeutschen. Ostdeutschland hat ja immer noch mal eine andere Gepräge. Zum Beispiel beten sie sehr häufig. 42% der Hessen sagen, ich bete täglich oder wöchentlich.
Oh, täglich, das ist
ja, das
viel.
Ist schon eine ganze Menge.
Ja, das
kann natürlich
mich jetzt
auch mal ein Stoßgebet sein. Das kann der Gymnasiast sein, der morgen sagt, hoffentlich wird das was mit der Mathearbeit
heute. Hoffentlich wird das eine gute Sendung heute.
Ja, aber durchaus, die Hessen sagen auch, sie glauben daran, dass Gebete etwas bewirken. Und sie glauben auch an Wunder. Wobei man dann immer sagen muss, diese Studie konnte jetzt nicht genau nachfragen, was ist das für ein Wunder? Heißt das, wenn jemand in die Stadt fährt und sagt, hoffentlich kriege ich einen Parkplatz und dann kriegt er einen, sagt, das ist ein Wunder. Oder
aber dann bewegen wir uns ja ein bisschen schon fast Richtung Aberglaube. War das auch Teil der Studie?
War auch Teil der Frage und da ist auch überraschend wiederum, dass die Hessen in dem Bereich eher skeptisch sind. Also sie glauben nicht an die Macht der Sterne oder an die Macht von Zauberei. Auch das, was ja mal eine Weile lang sehr en vogue war im Rahmen dieser esoterischen Welle, dass man so an Reinkarnation, also eine Wiedergeburt, hier auf der Erde geglaubt hat. Das wird sogar richtig deutlich von den Hessen abgelehnt.
Herr Bauer-Ochs, ich bin ganz froh, dass wir so aufgeklärt sind hier in diesem Bundesland. Da können wir doch eigentlich stolz drauf sein. Spielt es denn eigentlich einen Unterschied, wenn man die Hessen fragt nach ihrem Glauben und ihrem gelebten Glauben, ob wir mit Männern uns unterhalten oder mit Frauen?
Ja, das ist allerdings nicht überraschend, sondern man hat ja immer schon gesagt, die Religion ist eigentlich Frauensache. Ja, Frauen sind in der Tendenz immer etwas stärker religiös ausgerichtet als die Männer.
Und wie wichtig ist den Christen zum Beispiel der Austausch mit anderen Religionen?
Ja, wo Sie gerade sagten, die aufgeklärten Hessen. Also die Weltoffenheit spiegelt sich durchaus auch im Religiösen. Die Hessen sagen mehrheitlich, doch andere Religionen haben auch einen Kern der Wahrheit. Also man kann sagen, die Hessen sind keine Fundamentalisten. Dieser Satz, nur meine Religion hat recht, der wird wirklich von den meisten Hessen abgelehnt, auch von den Muslimen zum Beispiel. Und sie sagen, doch, auch jede Religion hat einen Kern der Wahrheit. Die Hessen sind auch nicht missionarisch unterwegs. Also diesen Satz, auch ich arbeite daran, dass auch andere meinen Glauben übernehmen, da sind sie eher zurückhaltender.
Also einiges an Überraschungen. Herr Bauer-Ochs, danke für dieses Gespräch am Sonntagmorgen.
Bitteschön.
Unser Thema heute an diesem Sonntag, was glauben die Hessen? Und 76% der Hessen finden es gut, dass es die Kirchen gibt. Das klingt ja erstmal danach, als könnten sich die Kirchen in Hessen freuen, als hätten sie alles richtig gemacht. Allerdings sind ebenso viele Hessen nämlich, oder fast ebenso viele Hessen, nämlich 72% der Meinung, dass die Kirchen Fragen, die die Menschen wirklich bewegen, dass sie darauf keine oder nur hin und wieder eine Antwort haben. Gabriele Scherle ist vor kurzem erst zur Pröbstin von Rhein-Main wiedergewählt worden. Damit ist sie die geistliche Repräsentantin von 330.000 Christen in 114 Gemeinden der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau und mit mir jetzt im Gespräch. Guten Morgen, Frau Scherle.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, was haben denn Kirchen in der Vergangenheit falsch gemacht, wenn die Hessen von Ihnen offensichtlich kaum Antworten auf die Fragen bekommen, die Ihnen am Herzen liegen?
Also ich glaube, es geht nicht um richtig oder falsch an dem Punkt. Ich würde sogar sagen, das ist eine wahrhaft evangelische Antwort, weil wir arbeiten jetzt schon so lange daran, dass Menschen für sich Sinn machen müssen können aus dem, was wir ihnen auch aus der Bibel erzählen. Von daher finde ich das, ich bin zwar sehr erschrocken zuerst, als ich das gehört habe, 24% wären nur Christen, das ist ja ein anderes Ergebnis der Studie, aber wenn Sie dahinter sehen, dass es um ein Verwahrhalten von dogmatischen Aussagen geht, das verstehe ich, dass Menschen dann auch sehr zurückhaltend reagieren. Aber Religion ist ja viel mehr. Religion hat ja was mit Praxis zu tun, hat damit zu tun, ob man betet, hat damit zu tun, ob man im Alltag versucht, Nächstenliebe zu üben oder ob man seine Kinder taufen lässt. Und da sind ja die Antworten anders. Also das heißt, ich will damit sagen, wenn ich jetzt keine Pfarrerin wäre, würde ich vielleicht auch nicht die Kirche fragen auf meine Fragen, sondern ich bin ja in einem bestimmten Kontext groß geworden. Da gelten ganz bestimmte Dinge und die sind meiner Ansicht nach aus dem christlich-jüdischen Kontext.
Aber kann man denn auch glauben ohne Kirche?
Also ich glaube, die Kirche ist eine Gemeinschaft, die einem hilft zu glauben. Aber die Kirche ist nicht die Voraussetzung zum Glauben.
Sehen Sie denn für Ihre Institution, dessen Vorsitzende Sie sind, denn dann Handlungsbedarf?
Also ich finde, wir müssen handeln auf der Ebene der Sprachfähigkeit. Also wenn ich auch sage, es gibt viele Dinge, die ich in Ordnung finde, aber wenn Menschen keinen Sinn mehr aus unserer Botschaft für sich machen können, dann ist es natürlich ein Problem. Also das bezieht sich jetzt vor allem auf diese dogmatischen Aussagen, die ja in einer, was weiß ich, vor 1500 Jahren entstanden sind. Und wir müssen diese Aussagen übertragen auf heute. Und da, finde ich, haben wir Nachholbedarf.
Und wo könnte man da ansetzen? Also wenn man diesen Punkt nimmt, die evangelische Kirche zukunftsfähiger zu gestalten und eben auch jüngeren Bevölkerungsgruppen wieder zugänglich zu machen, wo kann man da ansetzen?
Also wir versuchen das im Moment, dass wir flächendeckend Glaubenskurse versuchen zu organisieren, wo Menschen in kleinen Gruppen versuchen, die Sprache für ihren Glauben zu finden und damit anschlussfähig zu werden für den gesellschaftlichen Diskurs. Das haben wir jetzt angefangen.
Mhm. Weil das Komische ist ja, wenn man sich jetzt als Beispiel nur Veranstaltungen anschaut mit Kirchentagen, da sehen wir doch sehr viele junge, eben auch engagierte Menschen, die über Glauben und gesellschaftlich relevante Fragen sehr aktiv diskutieren. Die Frage ist dann ja, wo sind diese Menschen in den Gemeinden vor Ort?
Also die gibt's natürlich. Wenn Sie zum Beispiel die evangelische Jugendarbeit hier in Frankfurt angucken, da gibt es dermaßen unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Zusammenhänge, die auch unterschiedliche Schwerpunkte bearbeiten. Wenn Sie zum Beispiel unsere Jugendkulturkirche angucken, da finden Computergottesdienste statt, also was für mich ganz schwierig ist. Aber für die Jugendlichen ist das eine Möglichkeit, über den Glauben zu kommunizieren. Also ich finde, wir probieren ganz viel. Die Frage ist nur, was wird eigentlich auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Von daher freue ich mich, dass Sie auf die Kirchentage sich bezogen haben, weil da wird es ja ein bisschen sichtbar.
Nun hat mich ein Aspekt nochmal sehr gewundert bei der Studie. Die Hessen glauben sehr stark an Wunder. 70% waren das. Also Aberglaube spielt eine große Rolle im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Worin liegt denn da ein Unterschied, Glaube, Aberglaube? Erklären Sie mir das doch bitte
mal. Ich finde, das weist eher darauf hin, dass die Menschen einen Unterschied zwischen Transzendenz und Immanenz machen können. Also für mich verweist es darauf, dass viele einfach sehen, alles ist nicht zu erklären. Die Frage ist jetzt halt nur, können Sie das verbinden mit unserer Botschaft? Und das gehört ja dazu, dass viele Mühe haben mit dem persönlichen Gott, mit der persönlichen Gottesvorstellung. Ich glaube, da könnten wir mit unserer Theologie des Heiligen Geistes auch sehr viel Hilfestellungen leisten, also wenn wir da an dem Punkt uns weiterentwickeln.
Ganz kurz zum Schluss noch, was wünschen Sie sich?
Also ich wünsche mir, dass es uns gelingt, einfach eine öffentliche Debatte zu organisieren oder zu führen über Glaubensfragen. Und ich finde, wir müssen uns da mehr zutrauen.
Und Frau Scherle, heute ist Sonntag. Wir führen dieses Gespräch am Sonntagmorgen vor der Sendung, haben wir es aufgezeichnet. Das heißt, Sie werden auch sicherlich gleich predigen. Was wird denn das Thema Ihrer Predigt heute sein?
Also ich gehe in die Dreikönigskirche. Da wird eine Ausstellung eröffnet über getaufte Christen jüdischer Herkunft, die im Dritten Reich von uns ausgestoßen worden sind. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und diese Ausstellung wird eröffnet und das ist auch das Thema meiner Predigt.
Dann Ihnen einen schönen Sonntag.
Ihnen auch.
Danke.
Und alles Gute.
Danke für das Gespräch.
Tschüss.
Ja, Anlass für das Thema ist eine aktuelle Studie, die Sie gerne auch auf hr3.de runterladen, downloaden können. Was glauben die Hessen? Nicht die Essen, die Hessen. Und mein nächster Gesprächspartner heißt Max Bank. Er ist ein noch relativ junger, politisch aktiver Mensch. Er ist Mitglied bei ATTAC und er hat sich im Alter von 27 Jahren entschieden, sich taufen zu lassen. Guten Morgen, Max Bank.
Guten Morgen.
Ja, warum haben Sie denn erst so spät zu Ihrem Glauben gefunden?
Naja, das liegt natürlich erstmal daran, dass ich das nicht in die Wiege gelegt bekommen habe. Also meine Eltern haben mich nicht taufen lassen und ich habe auch nicht den Religionsunterricht besucht, hatte also überhaupt keinen Zugang zur Kirche und Glauben und wenig Berührung damit. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass ich mich mit Kirche und Glauben auseinandersetze, war Eigeninitiative im Wesentlichen. Man stößt ja nicht notwendigerweise heutzutage in unserer säkularisierten Gesellschaft auf Kirche und Glauben.
Aber trotzdem muss es ja einen Auslöser für Sie gegeben haben, warum Sie dann, ich glaube, es war im Teenageralter, dann doch einmal zur Bibel gegriffen haben.
Ja, also ehrlich gesagt wird man ja ab und zu dann doch eben mit Bibel, mit der Geschichte von Jesus und so weiter konfrontiert im Alltag, im christlichen Abendland. Ich habe dann schon einige Fragen gehabt. Meine Eltern haben mir da wenig Antworten geliefert. Und was tatsächlich passiert ist, ich habe mir irgendwann die Bibel selbst gepackt mit 14, 15 und angefangen, sie komplett zu lesen, von vorne bis hinten.
Neues und Altes Testament.
Also. Neues und Altes Testament. Aha.
Und wie hat dann Ihr Umfeld reagiert? Weil damals haben Sie ja noch in diesem politischen Wohnprojekt auch Ihrer Eltern gelebt.
Naja, also sagen wir, in dem politischen Wohnprojekt meiner Eltern war man dem gegenüber, sagen wir mal, skeptisch bis offen. Ne? Also ich meine, das war ja durchaus alles sehr freiheitlich orientiert. Ich sollte durchaus machen, was ich wollte. Aber das war natürlich auch nicht so ganz schön, dass ich mich jetzt auf einmal mit Christentum und Bibel beschäftige.
Worin erfüllt Sie die christliche Gemeinschaft? Denn Sie haben sich ja auf eine Art Suche begeben und sind Christ geworden. Was gibt Ihnen die christliche Gemeinschaft?
Naja, zunächst einmal ist dieses Glaubensbekenntnis für mich ein Punkt, wo ich sage, die menschliche Schöpfung macht Sinn und in uns allen Menschen steckt etwas Gutes und wir müssen das nur in Gemeinschaft leben. Das ist mein Bekenntnis dazu, dass ich sozusagen in der Schöpfung etwas Positives sehe, für das es sich streiten lässt. Und damit verbunden ist für mich ein gemeinschaftlicher, gelebter Gerechtigkeitsanspruch.
Und der ist in unserer Kirche in heutiger Zeit lebbar, denn das Überraschende dieser aktuellen Studie ist ja eigentlich viele Hessen, die sagen, Glauben ja, aber die Institution Kirche nicht unbedingt. Das klingt bei Ihnen jetzt ein bisschen anders.
Ja, also erstens finde ich, dass in der evangelischen Kirche, in der ich ja zu Hause bin, diese Gerechtigkeitsansprüche doch noch am meisten gelebt werden in unserer christlich-abendländischen Gesellschaft. Aber natürlich ist es so, dass Institutionen, die wir brauchen in einem gesellschaftlichen Zusammenleben, durch diejenigen geprägt werden, die diese gesellschaftlichen Institutionen gestalten. Und ich bin jemand, der aktiv an Gesellschaft und auch Moral und Glauben mitgestalten möchte. Und ich glaube, dazu muss man sich gemeinsame Institutionen schaffen. Und deshalb sehe ich Kirche als einen der Eckpfeiler, den ich auch gesellschaftlich mitgestalten möchte.
Nun sind Sie eben auch ein Mensch, der oft auch einen kritischen Blick hat auf aktuelle Zustände, auch Missstände anspricht. Was glauben Sie denn, worin liegen denn Schwächen der Kirche heute?
Ich glaube, dass es einen Graben gibt zwischen dem Gerechtigkeitsanspruch, den ich eben formuliert habe, und dem, was dann tatsächlich proklamiert wird von den Kirchen. Die Kirchen haben natürlich eine relativ heterogene Mitgliedschaft und wagen es manchmal nicht, sich in Kontroversen zu positionieren, und das finde ich falsch. Ich glaube, wir müssen, wenn wir einen Gerechtigkeitsanspruch haben, den auch deutlich formulieren, und das bedeutet in konkreten politischen Situationen, also wenn es mal um die Frage so von Vermögen in unserer Gesellschaft gibt, dann auch klar sich dazu bekennen, dass hier mehr Gerechtigkeit vonnöten ist. Und das fehlt mir manchmal in der Kirche.
Also mutiger sein, das Wort ergreifen, eben auch politisch Positionen beziehen.
Ja.
Nun habe ich den Eindruck, dass nicht so viele junge Menschen engagiert sind. Man sieht es zwar immer wieder auf den Kirchentagen, große Begeisterung, aber haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie sich so in der Kirche dann umschauen, wenn Sie denn dann dort vor Ort sind, eher einer der Jüngeren zu sein? Oder gibt es viele Ihrer Generation mittlerweile, die das so sehen wie Sie?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die nach Gemeinschaft suchen und die auch durchaus dem Glauben gegenüber offen sind. Es gibt weniger Menschen, die der Institution Kirche gegenüber offen sind. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Kirche sich tatsächlich öffnen muss und ihrem Anspruch an Gerechtigkeit tatsächlich gerecht werden muss. Das können wir aber eben nur gemeinsam als junge Menschen anpacken. Ich würde Ihnen recht geben, wenn Sie sagen, es gibt eher weniger junge Menschen, die so aktiv in den alltäglichen Kirchenprozessen aktiv sind. Auf den Kirchentagen sieht das natürlich anders aus, da ist das sehr bunt.
Ja, Max Bank, eine spannende Reise, auf der Sie sich befinden. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, warum die Erwachsenentaufe dazugehört.
Na, die Erwachsenentaufe ist eine Chance, sich im Leben noch für den Glauben zu entscheiden. Und ich habe das als unglaublich schöne Chance begriffen für mich, weil ich eben diesen sehr, sehr ungewöhnlichen Weg hatte und trotzdem noch einen Weg zu Glaubensbekenntnis und Kirche finden konnte.
Was ist das Schöne am Glauben? Was gibt Ihnen das im Alltag?
Im Alltag gibt es mir vor allem Kraft, Liebe und Hoffnung dafür, miteinander auszukommen, vor allem irgendwie Menschen, denen man begegnet und der Schöpfung, der man begegnet, also Natur natürlich auch, eben mit, das klingt jetzt ein bisschen nach Pathos, aber mit Liebe zu begegnen.
Mhm.
Mein Taufspruch, Glaube, Liebe, Hoffnung, Korinther 13.
Max Bank, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Die Studie Was glauben die Hessen im Auftrag des HR, die diese Woche veröffentlicht wurde, hat auch ergeben, dass die Muslime in Hessen sich ihrer Religion deutlich stärker verbunden fühlen als viele der Christen. Mustafa Cimcit ist Islamwissenschaftler und zurzeit an der Uni Frankfurt und ist als Imam tätig und jetzt auch noch hier bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind Imam, zu Deutsch heißt das ja Vorbeter. Was ist das eigentlich genau für ein Amt?
Der Imam ist eine Persönlichkeit, der die Vorbeterfunktion einnimmt. Das ist die primäre Bedeutung.
Mhm.
Allerdings hat Imam natürlich auch eine allgemeine Bedeutung. Das ist jemand, der eine Gemeinde leitet, einen Staat sogar leitet oder ein Volk führt. Aber ich sehe mich eher in der Funktion eines Seelsorgers, meinem Fachgebiet, in der ich auch forsche und meine Doktorarbeit schreibe. Das ist für mich dann der Bereich, wo ich dann theologisch auch arbeite.
Kommen Sie aus einer sehr religiösen Familie? Denn viel Ihres Alltages, Ihres alltäglichen Lebens hat ja sowohl als Student als auch als Imam ja sehr viel mit Religion zu tun.
Ich komme natürlich aus einer religiösen Familie, ist eine konservative Familie. Allerdings habe ich persönlich durch meine Sozialisation in Deutschland einen reflektierten und kritischen Umgang mit meinem Glauben. So habe ich das dann auch gelernt. Das ist auch die Botschaft, die ein Glaube einem vermitteln soll, die Dinge nicht als Dogma hinzunehmen, sondern sie hinterfragen, zu eruieren und auf die gesellschaftliche Relevanz hin zu prüfen und dann neu auszulegen und dann entsprechend dann modern umzusetzen.
Gehört zum muslimischen Glauben eigentlich auch das Missionieren? Denn das ist ja bei Christen auch ein Teil der Aufgabe.
Missionieren im Sinne irgendwie aufbürden oder auferlegen, ist natürlich auch im Christentum eigentlich nicht erlaubt. Und der Islam lehnt es auch ab. Aber missionieren im Sinne, das Gute teilen und am Guten teilhaben lassen, das ist natürlich ein Auftrag, den die Gläubigen haben sollten. Denn was für mich gut ist, das sollte ich auch dem anderen wünschen.
Sie sind als Imam tätig, aber Sie gehören keiner Gemeinde an. Wie funktioniert das?
Ja, das funktioniert so, dass ich als Seelsorger tätig bin, sowohl im Krankenhaus als auch im Strafvollzug arbeite ich als Seelsorger. Und in den Gemeinden kennt man mich und wenn der Imam gerade mich sieht, dann ruft er mich sofort und sagt, so Herr Cemşit, jetzt habe ich Sie, jetzt beten Sie mal vor, Sie sind heute der Imam.
Okay, Sie sind also, wenn ich das etwas salopp sagen darf, wie ein Freiberufler an mehreren Orten einsatzfähig.
Aber so sind viele auch Muslime, die Kompetenz haben, ein Gebet zu leiten, die werden auch aus Respekt, aus Höflichkeit dann an die Kanzel gebeten, an die Gebetsnische gebeten.
Und sollen vorbeten.
Ja, genau.
Okay. Was glauben Sie, sollte man wissen über Ihre Religion des Islam, wo Sie sagen, da leuchten Ihre Augen?
Ja, den Friedensauftrag finde ich sehr interessant, dass man sogar Nicht-Muslime schützen muss als Auftrag. Das war für mich auch als Muslim. Traditionell hört man dann, über Nicht-Muslime hört man, das sind Ungläubige und sie wollen uns das und das und wir müssen uns schützen und sie bekämpfen. Und die ganze unreflektierten Aussagen der Tradition, wo man wenig Kontakt hatte mit Andersgläubigen. Aber wenn man dann die Theologie und die Gelehrten und die heiligen Bücher studiert und merkt, aha, das ist doch gar nicht so. Gerade weil sie nicht Muslime sind, hat man sich um sie zu sorgen, sich um sie zu kümmern. Und dann sieht man Beispiele aus der Zeit des Propheten und seinen Freunden, den Kalifen, wie sie sich um die Nicht-Muslime gekümmert haben. Und für uns als Gläubige, wir kommen direkt in die Hölle, wenn wir einen Nicht-Muslim angreifen und ihn verletzen. Und das war so ein Aha-Effekt für mich, ist ein ganz interessanter Aspekt für den interreligiösen, interkulturellen Dialog, dass Muslime den Auftrag haben, sich um Nicht-Muslime zu kümmern, um sie zu beschützen. Und das ist ja gerade entgegen dem, was wir in den Medien über die Muslime weltweit, auch insbesondere jetzt über radikale Strömungen, die auch Menschen fangen und umbringen oder einfach terroristische Anschläge machen. Das ist doch gerade so diese theologische Kontrainformation, den wir da hier einbringen können. Das fand ich sehr interessant.
Also sich dem zu nähern, sich dem zu öffnen, wäre etwas, wo Sie sagen, das ist spannend, das kann einfach eine Kopfreise sein, in die man sich begibt und sich da
auf jeden Fall.
Vorurteile endlich mal beiseite räumt.
Auf jeden Fall.
So, ich finde es ja schön, dass Sie sich heute Morgen um mich gekümmert haben und hier ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Passen Sie auf sich auf und weiterhin viel Freude bei Ihrer Tätigkeit.
Habe ich gern gemacht. Ich danke Ihnen auch.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.